Ich muss erstmal alles hier sortieren und ordnen. Ich habe euch eine Dekoration von mir mitgebracht, die ich vor vielen, vielen Jahren in den USA mal erworben habe. Was ist? Hilf mir mal. Was ist das? Eine Krippe, genau. Da ist Stroh drin, da liegt ein Tuch drin. Was fehlt? Das Kind fehlt, ganz richtig. Genau, das könnte ich jetzt auch sagen. Das Kind fehlt, völlig klar. Es wird am 24.12. geboren. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Aber dieses Jesuskind in dieser Krippe fehlt aus einem anderen Grund. Oft sehen wir im Zusammenhang mit Weihnachten diese Krippe und das Baby da drin. Ein Baby, niedlich, klein, schutzbedürftig. Es ist ein besonderes Baby. Also mit diesem Teil hier habe ich meine Schwierigkeiten. Es liegt an der Brille. So, ich glaube, jetzt ist besser. Aha, ich denke schon, ja. Nicht nur die Umstände. Vergiss es. Wir machen es auf die alte Art. Es ist ein besonderes Baby. Nicht nur die Umstände seiner Geburt sind besonders, die Ankündigung der Engel zu den Hirten, der Lobgesang dann gegenüber den Hirten, die Sterndeuter, die sich von weit her aufmachen, um diesem Baby zu huldigen, um ihn anzubeten. Es ist eine besondere Geburt. Aber vielleicht haben wir aufgehört, über das Wunder von Weihnachten nachzudenken und auch zu staunen, weil es so bekannt ist, weil wir es schon so oft gehört haben. Wir feiern an Weihnachten die Menschwerdung Jesu. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir bei dem Christuskind stehen bleiben, dann verpassen wir das Wichtigste. Denn Jesus blieb kein kleines Kind. Jesus wuchs heran und letztendlich starb er am Kreuz einen qualvollen Tod. Aber ohne das Sterben Jesu am Kreuz und seine Auferstehung hätte Weihnachten sein Ziel verfehlt. Und deshalb liegt in meiner Krippe ein Kreuz. Ich möchte mit euch einen Text aus dem Johannesevangelium betrachten. Nur nebenbei bemerkt, diesen Text haben Jonas und Tabea ausgesucht. Ich hatte gesagt, dass ich nicht so ganz wüsste, worüber ich predigen sollte, und sie meinten, ach, wir suchen dir einen Bibeltext aus. Sie haben mir später erzählt, der eine hat das Buch genannt, der andere das Kapitel. Wie kommt man zu einem Predigtext? Als ich dann diesen Text das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, eigentlich keine Weihnachts- und keine Adventsbotschaft. Je mehr ich allerdings über diesen Text nachdachte, desto mehr wurde mir bewusst, dass er genau den Grund für das Weihnachtsgeschehen angibt. Also lasst uns gemeinsam lesen Johannes Kapitel 3, Vers 14 bis 21. Und ich lese aus der Übersetzung Neues Leben. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassten das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht, und jeder kann sehen, dass er in Verantwortung vor Gott handelt. Besonders die Verse 16 und 17 nennen uns zwei Gründe, warum Jesus auf die Erde kam. Schauen wir uns die Verse nochmal an. Da heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Die Gründe aus Liebe und um uns zu retten. Aus Liebe? Gott sendet seinen einzigen Sohn auf die Erde. Aus der Unbegrenztheit des Himmels in die Begrenztheit der Erde. Aus der Herrlichkeit in eine schmutzige Welt. Aus dem Reichtum in die Armut. Aus der Fülle der Macht in die scheinbare Machtlosigkeit. Gott sendet seinen Sohn Jesus auf diese Erde, nicht um uns ein Beispiel zu geben, wie man ein moralisch einwandfreies Leben leben könnte. Nein, er sendet ihn auf diese Erde, um einen qualvollen Tod am Kreuz zu sterben und zu erleiden und am dritten Tag wieder aufzuerstehen. Und das soll Liebe sein? Ja, Liebe zu den Menschen. Gehen wir mal zum Anfang der Menschheit zurück. Gott schuf den Menschen, weil er Gemeinschaft mit ihnen wollte. Es ging den Menschen gut im Paradies. Aber der Mensch wollte selbst entscheiden, was gut und böse ist. Der sogenannte Sündenfall geschah. Gott schickt daraufhin die Menschen aus dem Paradies. Fortan ist die Gemeinschaft mit Gott gestört. Sie ist nicht mehr so innig wie im Paradies. Aber Gott gibt nicht auf, denn er will weiterhin Gemeinschaft mit den Menschen. Er liebt sie. Also ergreift er die Initiative. Er redet zu einzelnen Personen, gibt seinem Volk das Gesetz, er hört ihre Bitten, er trägt ihre Klagen, er führt sie. Aber die Kluft, die zwischen Gott und den Menschen durch die Sünde, durch die Rebellion des Menschen, durch sein Fehlverhalten entstanden ist, kann nicht einfach überbrückt werden, auch nicht durch das Gesetz. Das Gesetz zeigt uns nämlich, dass wir es alleine nicht schaffen, vor Gott gerecht zu werden. Es bleibt dabei, Gott ist gerecht und der Mensch ist schuldig. Gottes Gerechtigkeit fordert den Preis für die Sünde. Und das ist der Tod. Aber weil Gott uns liebt und aus seiner Liebe heraus, bezahlt er den Preis selbst, indem er Jesus auf die Welt kommen lässt und für unsere Schuld am Kreuz sterben lässt. Das ist Liebe. Ich möchte euch das noch an einer Geschichte verdeutlichen. Alex war 12 Jahre alt. Und in den Ferien war er wie jedes Jahr zu Besuch bei seiner Oma. Die hatte einen Bauernhof und das war für ihn immer das Größte. Kälbchen füttern, Kühe melken, Katzen versorgen. Es gab immer irgendwas zu tun. Am meisten liebte er die Hühner. Und die älteste Henne hatte in der letzten Woche Junge bekommen. 5 süße kleine Küken mit flauschigen Federn und einem winzigen Schnabel. Sie stolperten den ganzen Tag ihrer Mutter hinterher. und die ließ ihre jungen Schützlinge nicht aus den Augen. Es war ganz lustig anzusehen, wie sie nach den Kleinen schaute, und wenn sich mal eins etwas weiter entfernte, benutzte es den Schnabel, um mit einem liebevollen Stupser es wieder zurückzuholen. Jeden Morgen lief Alex zum Stall, um nach den Küken zu sehen. Doch eines Morgens nahm ihn seine Oma mit ernster Miene gleich nach dem Frühstück zur Seite. Heute Nacht ist etwas Schlimmes passiert, Alex, sagte sie. Und Alex hörte in ihrer Stimme, dass es etwas Ernstes war. Es hat gebrannt auf dem Hof heute Nacht. Zum Glück konnte das Feuer schnell gelöscht werden, aber den Hühnerstall konnten wir nicht mehr retten. Alex schossen die Tränen in die Augen. Und was ist mit den Hühnern? Den Küken? Seine Oma streichelte ihm behutsam übers Haar. Die großen Hühner waren schnell genug, um dem Feuer zu entkommen. Aber die alte Henne mit ihren Küken hat es nicht geschafft. Das konnte nicht wahr sein. Das durfte es nicht. Alex lief aus dem Haus und schon von Weitem sah er, dass der Hühnerstall bis auf die Grundpfosten abgebrannt war. Als er sich einen Weg durch die Überreste bahnte, sah er nur verkohlte Balken und Steine. Seine Oma war ihm gefolgt. Dort hat sich die alte Henne versteckt gehalten, sagte sie und deutete auf ein schwarzes Knäuel aus verkohlten Federn neben einem großen Stein. Ich weiß auch nicht, warum sie nicht mit den anderen Hühnern weggelaufen ist. Doch was war das? Alex traute seinen Augen kaum und ging einen Schritt näher. Da hatte sich doch was bewegt? Ja, jetzt sah er es ganz deutlich. Zwischen den verkohlten Flügeln der alten Henne kroch ein Küken hervor. Erst eins, dann zwei, dann alle fünf. Schau, Oma, rief Alex überglücklich und kniete sich zu den kleinen, verwirrten Küken. Das ist ja unglaublich, brachte die Oma hervor. Die Henne hat sie alle unter ihre Flügel geholt, als sie die Gefahr gewittert hat. Deshalb ist sie nicht weggelaufen. Sie hat sich selbst geopfert, um ihre Kinder zu schützen, die sonst verbrannt wären. So wie diese alte Henne ihre Küken unter ihren Flügeln vor dem Tod bewahrt hat, so will auch Gott uns vor dem Tod bewahren, vor der Verurteilung, die letztlich der Tod wäre. Und damit komme ich zur zweiten Begründung. Jesus kam auf die Erde, um uns zu retten. Von was zu retten? Von der Verurteilung. Und wie? Die Verse 14 bis 15 zeigen uns, dass das Sterben Jesu am Kreuz notwendig war. Da heißt es: Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Bronzeschlange? Wüste? Mose? Wovon redet Johannes hier eigentlich? Schauen wir uns die Geschichte mal an. Sie steht im 4. Buch Mose, Kapitel 21. Das Volk Israel wandert durch die Wüste auf dem Weg von Ägypten ins gelobte Land. Und sie sind schon einige Zeit unterwegs und haben keine Lust mehr. Wie des Öfteren beklagen sie sich bei Mose, ihrem Anführer. Das Brot vom Himmel, also das sogenannte Manna, mit dem sie versorgt werden, mögen sie nicht mehr. Sie wissen eigentlich gar nicht mehr, warum sind wir hier in der Wüste. Schlichtweg, alles ist schlecht. Gottes Antwort auf das erneute Klagen besteht in dem Senden von Giftschlangen. Viele Israeliten werden gebissen und sterben. Und dann kommen sie zur Besinnung. Sie rennen zu Mose und sagen: Bitte flehe für uns vor Gott. Flehe Gott an, dass er uns rettet. Und Mose tut das. Und Moses Antwort, nein, Gottes Antwort zu Mose ist dann: Fertige eine Schlange aus Bronze an, befestige sie auf einem Stab und halte diesen hoch. Wer diese Schlange ansieht, wird nicht sterben. Und die Israeliten, die das tun, sterben auch nicht. So wie Mose hier eine Schlange an einem Pfahl befestigen musste und es hochhalten musste, damit wer es ansieht, nicht stirbt, so musste Jesus ebenfalls an einen Pfahl aufgerichtet werden. Es wird hier vom Menschensohn gesprochen, das ist Jesus Christus, und mit dem Pfahl ist das Kreuz gemeint. Jesus musste am Kreuz sterben. Er bezahlte so den Preis für unsere Sünde. Und warum? Damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die verloren werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die nachfolgenden Verse nach Vers 16, Vers 17, 18 machen deutlich, dass wir nicht auf neutralem Boden stehen. So nach dem Motto, gehe ich nach rechts, werde ich gerettet, gehe ich nach links, werde ich verurteilt. Ohne Gott leben wir in der Finsternis. Wir sind schuldig, wir rebellieren gegen Gott, bewusst oder unbewusst. Aber, und das ist die gute Nachricht, es muss dabei nicht bleiben. Jesus hat mit seinem Kommen, seinem Sterben, seiner Auferstehung uns die Rettung erkauft. Wir müssen nicht länger in der Finsternis bleiben. Wir können in der Verantwortung vor Gott leben. Aber da ist eine Voraussetzung genannt. Alle, die glauben. Das ist die Voraussetzung für den Erhalt des ewigen Lebens. So wie die Küken ihrer Mutter vertrauen mussten, dass wenn sie unter den Flügeln bleiben, dass sie dann gerettet werden. So wie die Israeliten auf die Schlange schauen mussten, um nicht zu sterben, so müssen wir glauben. Aber was ist Glaube? Das ist nicht einfach ein intellektuelles Fürwahrhalten. Hebräer 11, Vers 1 sagt, der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Oder anders ausgedrückt, aktiver Glaube bedeutet, dass wir bekennen und darauf vertrauen, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Also ein Vertrauen darauf, dass Gottes Wort wahr ist, dass eintreffen wird, was er versprochen hat, dass wenn wir uns vertrauensvoll an Jesus wenden und ihm all unseren Mist hinlegen, all unser Versagen, all unsere Schuld, dass er sie dann auch vergibt und dass wir ewiges Leben haben, nicht irgendwann haben werden, sondern haben, jetzt und hier. Aber was heißt ewiges Leben? Johannes 17, Vers 3 gibt uns eine Antwort darauf. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wie tue ich das? Indem ich in der Bibel lese, indem ich Gott um die Erkenntnis bitte und dass ich anwende, was ich verstehe. Und das Schöne dabei ist, wir sind darin nicht alleine, denn Gott beschenkt uns mit seinem Heiligen Geist. Er unterstützt uns, er schenkt uns diese Erkenntnis, er gibt uns das Verstehen. Ewiges Leben, das ist diese innige Gemeinschaft mit Gott selbst, so wie Adam und Eva sie im Paradies erlebt haben. Gott wird unser Vater, der König der Könige wird unser Vater, wir seine Söhne und Töchter, Prinzen und Prinzessinnen. Gott hört uns zu. Wir können und sollen mit allem zu ihm kommen, mit allen Fragen, Zweifeln, mit allem Versagen, mit allen Sorgen. Er hört uns zu und er versorgt uns mit dem, was wir wirklich brauchen. Wir wollten eigentlich noch ein Lied singen, Immanuel, Gott mit uns. Und in diesem Lied heißt es, Gott ist mit uns, sein Licht scheint in der Nacht. Gott ist mit uns, er hat uns froh gemacht. Das heißt darin, dass Gott zu uns kommt und uns frei macht, dass er sich ganz klein macht für uns, damit wir nicht alleine sind. Dass wo wir verzagt und mutlos sind, dass er uns einlädt zu sich selbst. Und dass selbst in Traurigkeit und Leid Gott uns nicht verlässt, sondern an unserer Seite bleibt. Und das alles ist möglich, weil Jesus am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist. Von uns wird Glaube gefordert, keine Leistung. Wir können uns die Rettung nicht verdienen. Sie wird uns aufgrund unseres Glaubens geschenkt. Und wenn unser Glaube klein ist und sich da auch Zweifel hineinmischen, dann halten wir uns an die Jahreslosung. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Kommen wir zurück zur Krippe und dem Kreuz. Das Kreuz liegt in der Krippe, um uns daran zu erinnern, warum Jesus auf die Welt kam. Es geht nicht um eine schöne Weihnachtsgeschichte, die wir erzählen können oder lesen können an Weihnachten. Es geht auch nicht um Geschenke, die wir uns gegenseitig geben oder um ein moralisch einwandfreies Leben. Nein, es geht darum, dass wir aus Liebe gerettet werden, damit wir der Verurteilung entgehen. Christus bietet uns das Leben an, hier und jetzt, in der Gegenwart und in der Gemeinschaft mit Gott selbst und dann noch in der Ewigkeit nach dem Tod. Umsonst. Unser Glaube ist gefragt. Und wenn wir glauben, erhalten wir das größtmögliche Geschenk, Weihnachtsgeschenk auf dieser Welt, Jesus Christus selbst. Amen.